Ich bin Sarah und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von
Falscher Podcast.
Falscher Podcast von Eiskalt serviert.
Aber ihr dürft natürlich auch gerne mal bei Faltenalarm reinhören.
Das war jetzt ein kleiner
ja, mit einem
unterdrückter Werbeblock.
Also, es war jetzt auch kein Wink, es war eher so ein Schlag mit dem ganzen Gartenzaun.
Ich hab's ja gar nicht ausgesprochen. Komm,
also. Aber ich wusste, was du sagen wolltest.
Also herzlich willkommen zu Eiskalt serviert.
Yes.
Yes. Genau.
Und wir haben heute ein echt cooles Thema, weil wir haben letzte Woche schon angefangen mit dem Thema. Heute ist der zweite Teil. Und zwar geht's heute
um,
ja,
immer noch das Weltkulturerbe.
Genau. Und zwar ist die italienische Küche ganz aktuell Weltkulturerbe geworden. Und wir haben gedacht, da müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, weil wir zwei selber Fan der italienischen Küche sind und es nicht glauben konnten, dass eine ganze Küchenkultur,
genau,
zum Weltkulturerbe geworden ist.
Nicht nur eine ganz bestimmte Pizza oder ein ganz bestimmtes
Pasta-Gericht.
Nein, die ganze Küche.
Ich finde es total genial, wirklich.
Ja.
Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wir haben es letztes Mal ja schon ganz ausgiebig drüber gesprochen, es ist auch nicht so verwunderlich, weil es einfach schön ist. Es gibt so viele leckere Gerichte in der italienischen Küche und wie die Zubereitung ist, dass es wirklich handmade ist und über Generationen weitergegeben wird. Also ich finde es toll, dass das so erhalten bleibt.
Ich glaube auch, weil es ja nicht nur um den Anbau und die Kochpraktiken an sich geht, sondern auch um dieses Gemeinschaftliche, was in Italien so groß geschrieben wird, dass wir Deutschen
La Familia.
Uns da, genau, dass wir Deutschen uns da noch mal eine Scheibe von abschneiden können. Und
auf
genau darum geht es heute. Wo steht eigentlich Deutschland auf dem Weg zum Weltkulturerbe?
Oh, und jetzt beginnen wir mal mit der ernüchternden Wahrheit.
Ja, jetzt kommen wir nach Hause. Und
Deutschland hat nichts aus dem Lebensmittelbereich auf der internationalen UNESCO-Liste, oder?
Null, nichts.
Genau.
Ja, da.
Ist das nicht traurig?
Also wir haben tatsächlich insgesamt 10 Einträge auf der weltweiten Liste. Darunter so wunderbare Dinge wie der Orgelbau, die Falknerei.
Das wusste ich, die Falknerei zum Beispiel, wusste ich nicht, dass das so ein deutsches Ding ist.
Nicht?
Nee. Wusstest du?
Nee, aber warum nicht?
Ja, weiß ich nicht. Dachte, das
was hast du gedacht, wo kommt's her?
Weiß nicht. Keine Ahnung, Österreich, Schweiz vielleicht?
Ja, aber siehst du?
Ja.
Siehst du, hast du heute was dazugelernt.
Ja,
also
total.
Es kommt aus Deutschland. Genauso wie die Glasherstellung.
Hm.
Aber das hat natürlich alles nichts mit Essen zu tun, ne?
Nee, nicht wirklich. Und Belgien zum Beispiel hat ja seine Bierkultur weltweit geschützt. Und Frankreich sein Gourmet-Mahl. Ja, und in Spanien gibt es auch die Apfelweinkultur und wir, obwohl wir das ja auch alles irgendwie haben, also wir haben guten Apfelwein, wir haben ja auch leckeres Bier, würde ich mal behaupten.
Mhm.
Wir haben nichts. Nichts?
Wir haben nichts, genau. Also fast nichts. Wir haben ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass es zwei Listen gibt. Ne?
Mhm.
Einmal Champions League und einmal Bundesliga
das
quasi.
Das heißt internationale Liste und nationale Liste.
Genau.
Ja.
Und wir haben zwei starke Kandidaten in unserem nationalen Verzeichnis, also auf der Bundesliga-Liste.
Mhm.
Und beide haben reelle Chancen, irgendwann mal den Sprung auf die internationale Liste zu schaffen.
Okay, lass mich raten. Nummer eins ist bestimmt unsere Brotkultur.
Korrekt. Aufgenommen in 2014.
Aha.
Und nochmal raten, was könnte das zweite sein?
Also Bier? Bierbrauen, oder?
Tada.
Weil ich meine, da sind wir einfach gut drin.
Richtig, genau.
Also ich jetzt nicht, aber
Wirklich die handwerkliche Bierbraukultur, ja, ne?
Mhm.
2020 wurde die aufgenommen.
Erst, das ist ja auch gar nicht so lange her.
Ja, das stimmt. Aber jetzt lass uns doch mal diese beiden genauer anschauen und dabei mal überlegen, was wir von Italien lernen
können. Und wie wir es ganz nach oben schaffen werden.
Genau, was es braucht, um ganz nach oben zu kommen.
Okay, fangen wir mal mit der Brotkultur an, oder?
Ja.
Super, also Deutschland hat ein Brotregister.
Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst.
Nee,
ein Brotregister.
Ich auch nicht. Und das ist ein Online-Verzeichnis, in dem deutsche Innungsbäcker ihre Brotkreationen eintragen können. Krass, oder?
Mhm.
So, und wie viel gibt es im Moment?
3.023 registrierte Brotsorten.
Ey, so viele?
Ja,
ich kenne, glaube ich, 10.
Das ist auch weltweit tatsächlich einzigartig.
Mhm.
Ne? Zum Vergleich dazu, Frankreich hat etwa 300 bis 400 Brotsorten. Italien, na, vielleicht 200. Aber wir haben über 3.000.
Verrückt. Und das ist ja nicht nur Marketinggetöse. Ich meine, wir haben ja wirklich eine riesengroße Brotvielfalt.
Warum? Stimmt. Und die sucht natürlich ihresgleichen, ne?
Ja.
Wegen unserer Geschichte, unseres Klimas und unserer regionalen Vielfalt.
Aber ganz ehrlich, das Herzstück der deutschen Brotkultur ist ja eigentlich der Sauerteig.
Richtig.
Das ist keine Zutat, die man kaufen kann. Sauerteig ist ja eine lebende Bakterienkultur, also eine Symbiose aus Milchsäurebakterien und Hefen, die in einem Teig aus Mehl und Wasser leben.
Ich glaube tatsächlich, man kann es wirklich auch schon mal kaufen. Vereinzelt
Sauerteig?
Kann man irgendwo Sauerteig kaufen.
Ja, du kannst auch zum Bäcker gehen, zu einem guten, und kannst fragen, ob er dir vielleicht von seiner Sauerteigkultur was abgibt, ne?
Ja.
Habe ich auch schon mal gemacht.
Aber jetzt erzähl mir mal, du hast das eben gerade so schön, die Symbiose erklärt. Wie entsteht das jetzt nochmal genau? Wie macht man das nochmal?
Also man mischt Mehl und Wasser und lässt ihn stehen. Also mehrere Tage, nicht nur ganz kurz, sondern Tage. Und innerhalb von den Tagen also siedeln sich dann natürliche Bakterien und Hefen aus der Luft, aus dem Mehl und von den Händen des Bäckers an. Und diese Mikroorganismen ernähren sich von der Stärke Mehl. Ja, und die Bakterien produzieren Milchsäure und Essigsäure. Das gibt dem Brot seinen sauren Geschmack. Die Hefen produzieren Kohlendioxid und das lässt den Teig aufgehen.
Also du hast ein Problem mit Füße und jetzt erzählst du mir, dass es von den Händen des Bäckers kommt. Okay, das ist
ja,
wieder ein anderes Thema.
Nachdenken. Aber das macht das Brot einzigartig.
Ja, okay.
Ja, also so ist auch jeder Teig, jeder Sauerteig einzigartig.
Okay, also die Bakterienzusammensetzung hängt also davon ab, wo du bist, welches Mehl du verwendest, wie warm es ist und wie feucht es ist.
Und welcher Bäcker das in der Hand hatte. Okay. Ja, dadurch ist halt ein Sauerteig, der in Hamburg gemacht wurde, mikrobiologisch anders als ein Sauerteig in München. Ist doch ganz klar.
Ist ganz klar. Und ein Sauerteig, der 20 Jahre alt ist, hat eine andere Komplexität als ein junger Sauerteig.
Ja, genau.
So, also muss ich ja schon mal irgendjemanden fragen, wenn ich einen anderen Geschmack haben will, der seinen Sauerteig schon 20 Jahre füttert. Korrekt?
Ja, genau, genau. Und jetzt mal ganz kurz, weil jetzt kommen wir ja zu einem Thema, Sauerteig muss ja gefüttert werden. Kannst du dich noch dran erinnern, das ist schon so, keine Ahnung, 15, 20 Jahre her, da gab es doch diesen Sauerteig, der immer weitergegeben wurde. Hieß der nicht Herbert oder Helmut oder sowas? Hattest du den auch mal zu Hause?
Nee, habe ich nicht, aber ich erinnere mich daran,
das
ja.
Das war wie so ein Kettenbrief, ganz schrecklich. Und man hat dann so ein Briefchen dazu gekriegt, da stand dann drin, wie man den Sauerteig dann pflegen muss und füttern muss und dann teilt und weitergibt. Also man wollte im Prinzip genau diesen Sauerteig in Deutschland etablieren. Bei mir ist er leider hat das nicht überstanden.
Also du hast so einen Teig gekriegt damals?
Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie der hieß.
Herbert, oder?
Herbert? Ich weiß nicht, aber es war so ein typisch deutscher Name.
Okay, und dann hast du ihn geteilt mit frischem Mehl und Wasser aufgefüllt und dann...
Irgendwann habe ich ihn vergessen.
Das ist ja wie mit deinen Blumen. Das ist ja,
genau. Ja, also normalerweise vermehren sich dann Bakterien und Hefen und der Teig bleibt halt lebendig und bei mir hat das nicht geschafft.
Okay, aber dann ist es ja umso besser, dass manche deutsche Bäckereien heutzutage Sauerteigkulturen haben, die über 100 Jahre alt sind, würde ich mal so sagen.
Das ist total krass. Weitergegeben von Großvater zu Vater und zu Sohn.
Ja. Und die sind wirklich unersetzlich.
Ja.
Also eigentlich, ne, wenn sie sterben, kann man sie nicht mehr rekonstruieren.
Nee.
Und man kann keinen neuen Sauerteig damit ansetzen.
Ja, man könnte einen neuen Sauerteig ansetzen, ja, aber der wird halt niemals so schmecken wie der alte.
Und da sind wir dann bei der Bedrohung, ne? Was uns dann so interessant macht für die Liste.
Mhm.
Weil in den letzten 60 Jahren ist die Zahl der deutschen Bäckereien von 55.000 auf 8.912 geschrumpft.
Hier ganz ehrlich, diese Zahl, die hat mich echt schockiert, ne? Also mir war bewusst, dass es weniger Bäckereien gibt als vielleicht vor 20 Jahren. Aber so heftig, hättest du dir das vorstellen können?
Nee.
Dass es leider, leider so viel weniger Bäckereien gibt? Ich meine, das ist ein Rückgang um 84%.
Pro Jahr etwa 300 Bäckereien.
Ja, und warum? Ich meine, die Backshops, das sind ja Ketten in Bahnhöfen und Einkaufszentren, die verkaufen halt ihr Brötchen auch für 30 Cent. Das finden viele Leute super, weil Geiz ist halt immer noch geil bei vielen, ne? Und der Innungsbäcker verlangt einfach 60 Cent. Und warum? Ich meine, der Backshop, der backt halt einfach nur diese Teigrohlinge auf und die werden in großen Fabriken vorbereitet, tiefgefroren und geliefert. Und der Laden, der braucht halt, also keinen ausgebildeten Bäcker mehr und jemanden, der vor Ort eigentlich den Ofen bedient, ne?
Mhm. Das heißt, wenn der Bäcker in Rente geht und keinen Nachfolger findet, dann stirbt nicht nur die Bäckerei, sondern dann stirbt natürlich auch der
ein
Sauerteig.
Ja.
Und das Wissen, das über Generationen gewachsen ist.
Ja.
Also, was soll jetzt noch passieren? Also, eigentlich verstehe ich nicht, warum wir nicht schon längst auf der Champions League-Liste drauf sind.
Um das Ganze wieder anzukurbeln, wie es in Italien war, ne?
Genau.
Aber bevor wir vielleicht über Lösungen diskutieren, kann man ja nochmal über das Bierbrauen reden, oder?
Eine Lösung werden wir wahrscheinlich sowieso nicht finden.
Nee, aber Lösungsansätze.
Lösungsansätze vielleicht, ja.
Ja.
Ne? Aber Bierbrauen, ja, kommen wir mal zum Bierbrauen.
Mhm.
Die Demokratie im Glas.
Ja.
Ja, ein besonderes. Ich weiß, du trinkst nicht so gerne Bier,
nee,
ne?
Genau.
Ich auch nicht.
Aber ich bin trotzdem voll bei dir.
Aber wir sprechen trotzdem
ja,
drüber,
auf jeden
ne?
Fall.
Nämlich ein besonders schönes Beispiel für deutsches kulinarisches Erbe ist die Zögelkultur. In der Oberpfalz.
Aha.
Zögel ist ein obergäriges Bier, also gebraut nach alten Rezepten. Aber das Besondere ist nicht das Bier, das Besondere ist nämlich das System.
Mhm. War das nicht irgendwie so, dass es da 5 Dörfer gibt?
Richtig.
Falkenberg, Mitterteich, Neuhaus, wie heißen die anderen? Esslan?
Windisch-Eschenbach.
Ui.
Windisch-Eschenbach, ja,
also,
genau.
Dieser Ort hat ganz schön viele Buchstaben.
Richtig.
Ja, aber da gibt es ein Kommunenbrauhaus, ne?
Richtig, das ist ein Brauhaus, das der Gemeinde gehört. Und die Bürger dieser Dörfer haben ein jahrhundertaltes Recht. Sie dürfen nämlich dort brauen.
Die Idee finde ich ja genial, ne?
Ja.
Und das funktioniert ja so, ein Bürger reserviert sich einen Brautag in diesem Brauhaus und dann kommt er mit seinem eigenen Rezept, seinen eigenen Zutaten und braut sein eigenes Bier.
Mhm. Unter Aufsicht des Braumeisters.
Ich finde es genial. Und dann nimmt er das mit nach Hause?
Und wenn er es ausschenken will, hängt er einen Zögelstern, also einen 6-zackigen Stern aus Metall, an sein Fenster oder über seine Tür.
Und das bedeutet wahrscheinlich, heute ist geöffnet und die Nachbarn können kommen.
Genau. Man sitzt zusammen, trinkt das selbstgebraute Bier und es ist einfach ein wanderndes Gasthaus sozusagen. Das hört sich cool an, ne?
Mhm.
Die Woche bei Familie Müller, nächste Woche bei Familie Schmidt und so weiter und so fort.
Genial.
Früher gab es in vielen Dörfern hier bei uns so Backhäuser.
Kennst du ja, das da auch? War das auch. Ne? Da konnte man sich dann auch so einen Tag einmieten. Dann wurde es dann angefeuert. Ne?
Entweder das oder es hieß an, was weiß ich, jeden dritten Samstag ist das geöffnet.
Mhm.
Und dann konntest du mit deinem Sauerteigbrot kommen und das dort in den Ofen schieben und backen.
Mega. Aber es ist gar nicht mehr, ne? Das gibt's
nee,
nicht mehr.
Das gibt, also bei uns gibt es auch nicht mehr, leider.
Wollte ich gerade sagen, bei uns gibt es, glaube ich, auch nicht mal mehr ein Backhaus.
Nee, bei uns auch nicht. Aber wir sind tatsächlich am Überlegen gewesen, ob wir das bei uns wieder installieren. Also
ja.
Das wäre eine coole Idee gewesen,
auf jeden
ich.
Fall nicht nur gewesen. Ja. Vielleicht solltest du das nochmal ausgreifen
ja,
bei euch im Ort.
Ja, es gab's scheitert ja immer wieder an gewissen
finanziellen Möglichkeiten.
Richtig.
Ach, okay. Schade eigentlich.
Ja.
Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auf die Liste kommen.
Richtig.
So.
Weil das ist gelebte Demokratie, habe ich ja eben schon mal gesagt. Ne?
Mhm.
Also es ist ein gemeinschaftliches Braurecht, das über 500 Jahre alt ist.
Mhm.
Ja, wenn du dir mal überlegst, in einer Zeit, in der 5 Bierkonzerne, also das war damals AB InBev, Heineken, sagt dir, glaube ich, was, ne? Carlsberg sagt dir auch was, denke ich. Aber was mir jetzt zum Beispiel nichts sagt, ist Molson Coors und Asahi.
Aber ganz krass finde ich, dass diese 5 Konzerne 50% des weltweiten Biermarktes kontrollieren sollen.
Genau. Und die Zögelkultur ist genau das Gegenmodell Modell davon. Ne? Es sagt, Bier gehört nicht Konzernen, Bier gehört den Menschen.
Finde ich gut.
Und deshalb finde ich, ist das auch eine gute Idee. Denn die deutsche Brotkultur und das handwerkliche Bierbrauen sind seit 2014 bzw. 2020 im deutschen Verzeichnis.
Mhm.
Aber sie sind noch nicht auf der internationalen Liste. Und ich denke, das sollte man ändern.
Ja.
Denn Italien hat uns ja gezeigt, wie es geht.
Ja, genau, wir müssen eigentlich im Prinzip zeigen, dass diese Tradition lebendig ist, sie wird praktiziert und sie sind Teil unserer Identität.
Genau. Und da jetzt kommen wir zu der Frage, Was können wir tun? Was hat Italien richtig gemacht und was können wir davon lernen?
Wir brauchen eine Strategie, würde ich sagen.
Eine Strategie.
Hast du eine Idee?
Naja, also Italien hat ja nicht nur einzelne Gerichte eingereicht. Mhm. Ne? Also sie haben ja ein System eingereicht. Ja. Sie haben gezeigt, dass ihre Küche nicht nur aus Essen besteht, sondern aus Landwirtschaft, Handwerk, Ritual, Gemeinschaft und Weitergabe in einem, alles in einem. Sie haben gezeigt wirklich, dass jede Region von Südtirol bis Sizilien ihre eigene Tradition hat, aber alle zusammen ein Ganzes bilden.
Hm. Und sie haben es ja strategisch gut angesetzt, finde ich. Weil in 2017 wurde erst die Pizza eingetragen, 2021 dann die Trüffelsuche, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dann weitere Einträge im Agrarbereich und schließlich 2024 der ganz große Wurf, die Richtig. Gesamte Küche.
Richtig.
Also eingetragen oder angewendet wurde es ja jetzt erst 2025, aber ich glaube, beantragt wurde es da, ne?
Richtig, in 24 beantragt.
Genau.
Und das war ja kein Zufall. Nee. Das war ja eine Kampagne über Jahre hinweg.
Ja, wirklich. Das war ein gutes Konzept und die sind da knallhart durchgemarschiert, ne? Und haben es genau richtig gemacht. Das war der richtige Weg.
Richtig. Italien hat einfach der Welt gesagt, unsere Küche ist mehr als Tourismus.
Ja, es ist ein kulturelles Erbe. Es ist definiert, wer wir sind.
Genau. Und deswegen investieren wir in die Ausbildung von zum Beispiel Pizzaiolos.
Mhm.
Deswegen schützen wir Trifulao.
Die Trüffelsuche.
Die Trüffelsuche. Das sind aber auch schwierige italienische Wörter. Ne? Und deswegen bewahren wir auch traditionelle Anbaumethoden.
Mhm. Und die Welt hat zugehört, die UNESCO hat zugehört und jetzt profitiert Italien nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich.
Richtig. Genau.
Weil wir haben das ja das letzte Mal schon gesagt, ne? Dass die italienische Küche einen riesen Marktwert hat.
250 Milliarden Euro.
Es ist so krass, wirklich.
Das ist die Macht von geschütztem Kulturerbe. Das muss man sich mal überlegen. 250 Milliarden Euro.
Wahnsinn, was das bedeuten würde. So, und was können wir jetzt tun? Wir in Deutschland?
Naja, das Gleiche, würde ich sagen. Also Deutschland könnte das Gleiche schaffen, aber dafür brauchen wir zwei Dinge. Nämlich A, Bewusstsein und B, müssen wir ins Handeln kommen.
So, Bewusstsein bedeutet ja eigentlich, wir müssen verstehen, dass ein Sauerteigbrot für 4,50 Euro eben nicht teuer ist. Es ist einfach nur angemessen. Es enthält das Wissen eines Bäckers, der morgens um 3 Uhr aufgestanden ist. Es enthält einen Sauerteig, der vielleicht 50 oder 100 Jahre alt ist. Es enthält Generationen von Erfahrung. Und das Industriebrot für 1 Euro, ja, das enthält halt Teigrohlinge und Gewinnmaximierung.
Genau. Und ins Handeln kommen bedeutet, geh zum Innungsbäcker. Geh zu einem, der das kann. Kauf sein Brot. Frag ihn, wie er arbeitet. Zeig Interesse. Denn nichts, und da sind wir mal ganz ehrlich, nichts motiviert einen Handwerker mehr als das Gefühl, dass seine Arbeit wertgeschätzt wird,
Definitiv.
Oder?
Das geht ja nicht nur Handwerkern so, das geht ja jedem so.
Ja, aber auch, und da sind wir jetzt so ein bisschen, auch die Politik muss handeln.
Ja, ich meine, wir wollen jetzt hier nicht politisch werden, ne? Aber trotzdem muss man mal ganz kurz drüber sprechen, weil Italien hat ja seine Küche über 3 Jahre aktiv beworben.
Genau, mit Kampagnen, Dokumentationen, mit politischem Willen. Deutschland müsse einfach das Gleiche tun.
Mhm.
Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, die Ministerpräsidentin von Italien, die hat sich ja nicht nur danach gut dazu geäußert, sondern auch davor vieles dafür getan, damit das so kommt. Ne?
Das heißt, wir müssten einfach zeigen, die deutsche Brotkultur ist nicht nur 3000 Brotsorten, sie ist ein lebendiges System von regionalen Traditionen, handwerklichem Können und generationsübergreifender Weitergabe.
Genau. Sie ist ein Teil unserer Identität.
Und sie ist bedroht.
Und sie ist bedroht. Ne?
Mhm.
Also, ne? Hatten wir ja eben.
Ja.
Also, wenn die nicht bedroht ist, weiß ich es auch nicht.
Ja.
Um ehrlich zu sein. Weil wir nun jeden Tag Brot essen.
Ja, definitiv. Also, ich meine, wir Deutschen ohne Brot, hallo, geht gar nicht.
Nein, das geht gar nicht.
Unmöglich. So, und wenn wir das schaffen, wenn wir als Konsumenten, als Politik, als Gesellschaft zeigen, dass uns diese Tradition wichtig ist, dann haben wir eine Chance.
Dann könnte Deutschland folgen, wo Italien vorangegangen ist, ja.
Dann könnte auch unser Brot, unser Bier auf eine internationale Liste kommen.
Das wäre was, oder?
Ja, mega.
Also ich würde sagen, Italien hat uns gezeigt, was möglich ist.
Hm.
Sie haben das bewiesen, dass Essen mehr ist als Nahrung.
Ja.
Es ist Wissenschaft, Handwerk, Gemeinschaft und Identität.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Genau. Und also, die Pizza des Pizzaiolo ist Physik und Chemie. Die Trüffelsuche ist eine Mensch-Tier-Partnerschaft, die auf Vertrauen basiert. Und die italienische Küche als Ganzes. Ein System, was ja wirklich Generationen verbindet.
Genau. Und wir Deutschen, wir haben das Potenzial. Wir haben die Tradition und wir haben auch das Wissen. Aber haben wir auch den Willen dazu?
Tja, das ist die Frage.
Ich glaube ja, dass wir im Kleinen, jeder für sich, seinen Beitrag dazu leisten kann.
Auf jeden Fall.
Deswegen würde ich vorschlagen, geh doch bitte morgen einfach mal zu deinem lokalen Bäcker. Nicht zu einer Kette, sondern wirklich zu einem richtigen, alteingesessenen Bäckermeister.
Also wenn du noch einen hast, weil wir haben ja eben gerade schon gesagt, ne, es gibt ja leider nicht mehr so viele. Tatsächlich ist es bei uns so, wir hatten einen sehr, sehr guten Bäcker im Nachbarort. Also wir wohnen ja jetzt hier sehr ländlich und er hat halt auch genau das Gleiche durchgemacht, was halt viele, viele andere Bäckereien auch durchgemacht haben. Der hat halt einfach keinen Nachfolger gefunden. Er ist dann irgendwann in Rente gegangen und hat gesagt, ich finde einfach keinen, der das übernehmen will.
Ja, das ist, glaube ich, ein Problem. Und das nächste Problem ist ja, dass viele Supermärkte auch schon diese Backregale haben, ne? Wo die selber das Brot aufbacken. Und wenn ich natürlich in so einem Supermarkt bin, dann nehme ich mir da schnell mein Brot mit und gut ist.
Ja, aber ganz ehrlich, jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Findest du, dass das Brot in dieser Supermarktkette, die du da kaufen kannst, genauso schmeckt wie vom Bäcker?
Darf ich dir die Frage zurückspielen, weil ich ja
die letzten Jahre nicht mehr so viel Gluten gegessen habe.
Richtig, genau.
Ja, stimmt, habe ich gerade vergessen, da hast du recht. Aber deswegen habe ich dir die Frage ja auch gestellt, ne, weil es ist wirklich so, ich finde, du schmeckst einfach Unterschiede. Du schmeckst einfach, dass es industriell gefertigt ist und es ist nicht das Gleiche. Ich meine, natürlich schmeckt es bei dem einen Bäcker besser als bei dem anderen, das ist gar keine Frage. Jeder hat ja so seine Vorlieben, was so ein Brötchen oder ein Brot angeht. Ne? Aber grundsätzlich, finde ich, kann man dieses industriell gefertigte Brot und die Brötchen nicht mit dem handwerklich zubereiteten Gebäck halt vergleichen.
Also ich weiß nur, es gibt hier in der Nähe eine alte, eingesessene Bäckerei, die backt auch noch auf dem Holzsteinofen oder im Holzsteinofen. Und wenn man da montags morgens dran vorbeifährt, schon um 7, dann stehen die Leute da draußen wirklich Schlange, um sich da frisch gebackenes Brot zu holen.
So, weil es nämlich so besonders gut ist, ne?
Genau, und ich glaube, ich würde tatsächlich auch den Weg in Kauf nehmen und würde das da holen. Das ist ja wie mit dem Metzger. Du kannst ja auch wenn du Gehacktes hast, kannst du ja auch bei Edeka kaufen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Oder du kannst es auch abgepackt bei Lidl kaufen. Aber es schmeckt definitiv anders da, wenn du direkt zum Metzger gehst und dir das da frisch holst.
Ja.
Das ist einfach so. Und dann, das ist das, was ich meine. Wir im Kleinen müssen uns vielleicht mal Gedanken über unseren Konsum machen. Muss ich wirklich 2 Kilo Gehacktes kaufen und eins davon einfrieren oder kaufe ich mir gleich einfach nur einen Pfund Gehacktes und bezahle dafür ein bisschen mehr und esse das direkt gleich, weil es einfach besser schmeckt? Ne? Also, oder kaufe ich 5 Bananen oder kaufe ich erstmal nur 2 Bananen und esse die? Also so generell, glaube ich. Und das ist das, was ich eben meinte. Jeder kann so seinen Beitrag dazu leisten. Und kann regional einkaufen, regionales Obst, regionales Gemüse oder halt wie in dem Fall regionales Brot von einem richtigen Bäcker.
Genau, und auch wenn jetzt viele wahrscheinlich kommen und sagen, ja, das kann sich halt finanziell auch nicht jeder leisten, aber man muss das ja auch nicht immer machen. Es reicht ja auch, wenn man es immer mal wieder macht, oder?
Ja, aber vielleicht sollten wir einfach bewusster genießen und dafür andere Sachen weglassen und dann habe ich das Geld wieder dafür.
Oder so. Na? Das stimmt.
Klar, beim Bier wird es ein bisschen schwieriger, weil wir nicht gerade überall einen Bierbrauer um die Ecke haben, um dann regional das Bier zu kaufen. Aber ich glaube, da ist es auch schon gut, wenn man Bier aus der Region kauft und nicht aus England oder Spanien oder woher auch immer.
Ja, das stimmt. Okay, also kann man jetzt schon sagen, um nochmal auf den Bäcker zurückzukommen als Beispiel, wir können das ja auf viele Dinge dann umprojizieren, haben wir ja gerade gesagt, wenn man einen lokalen Bäcker hat, dann sollte man dorthin gehen, sein Brot kaufen und ihn einfach mal fragen, wie alt sein Sauerteig ist.
Genau. Einfach dem Ganzen mal ein bisschen Wertschätzung geben, was er da so tut Und das kann einfach den Unterschied machen zwischen Überleben und Sterben in einer Tradition.
So, und jetzt noch ein allerletzter Gedanke. Italien ist Weltmeister geworden. Nicht im Fußball diesmal.
Nein, nicht im Fußball, sondern
in einem etwas viel wichtigeren.
Genau. Im Bewahren dessen, was uns als Menschen verbindet. Dem Essen.
Der Gemeinschaft.
Der Liebe.
Ja. Die in jedem selbstgebackenen Brot, in jeder handgemachten Pizza, in jedem gemeinsamen Mahl steckt.
Genau, und jedem gedeckten Tisch, in jedem lieb gemeinten Wort.
Ja, und das sollten wir uns einfach immer mal wieder vor Augen führen.
Richtig.
Ja.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, deckt heute doch einfach mal euren Tisch ein bisschen schön mit Liebe.
Mhm.
Es wird die anderen bestimmt überraschen, wenn das sonst nicht der Fall ist. Also tut mir heute etwas Überraschendes. Einfach mal zu Hause, fangt im ganz, ganz Kleinen an.
Ja, auf jeden Fall, isst mit Respekt.
Serviette vielleicht dazu, Kerze anzünden,
oh Gott,
oder
jetzt
so.
Jetzt wird die romantisch. Sache aber sentimental.
Ja, aber das ist doch nun mal so, oder? Ja. Mach's dir selber einfach schön und dann schmeckt das Essen auch ganz anders da.
Auf jeden Fall. Also isst bewusst, isst mit Respekt, isst mit der Gewissheit, dass du jeden Bissen Kultur bewahrst.
Genau.
Ja, schön. So, jetzt wollen wir uns jetzt auf Italienisch verabschieden gleich?
Oh, wenn du das kannst, bitte.
Das ist ja nicht so schwer, oder?
Ciao, Bella.
Ciao, Bella, genau. Ciao, Bella, genau. Nein, Katja, aber bevor wir Ciao sagen, hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Genau. Falls ihr es noch nicht getan habt.
Liked uns.
Abonniert uns.
Abspeichern.
Ja, klar. Kommentieren, schreibt uns eine E-Mail, völlig egal.
Ja.
Wir freuen uns über jedes Feedback. Wir freuen uns auch über jede Idee. Jedes neue Thema, schreibt uns definitiv, sprecht uns an, wenn ihr mal wieder die Sarah irgendwo beim Einkaufen trefft, das hat man ja schon.
Oder vielleicht die Mona mal irgendwo seht.
Genau.
Wir machen auch Selfies.
Oh ja,
genau. Genau.
Auch von euch.
Selfies von euch? Oh, okay.
Ja, gut. Auf jeden Fall, lasst euch gut gehen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, und bis dahin.
Ja.
Macht's schön gut.
Genau.
Ciao. Und guten Appetit.
Ach so. Ciao, Bella.
Ciao, Bella.